Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich. Ich wollte Ihnen gern heute etwas über den Konflikt im Heiligen Land erklären. Und das, was ich Ihnen heute erzählen möchte, hat eigentlich vier Themen. Das erste ist, ich möchte einfach mal sagen, worum es in diesem Konflikt eigentlich geht. Das ist mir ganz wichtig, weil darüber wird ja häufig gar nicht gesprochen. Worüber häufig gesprochen wird, sind die Traditionen, die Mythen, worauf man sich beruft. Nämlich, da greift die eine Seite in ihre Werkzeugkiste und sagt, ha, mir gehört das Land. Also zum Beispiel, schau doch mal in die Bibel, wir haben eine Landurkunde. Und von wem? Vom lieben Gott persönlich. Also worüber reden wir? Dann greift die andere in ihre Werkzeugkiste und sagt, hey, wir haben den Koran und der ist vom Himmel gefallen. Und da kannst du nicht, das ist das heilige Wort, also was willst du? Und dann greift der eine wieder in seine Werkzeugkiste und so weiter. Da haben wir eine ganze religiöse Auseinandersetzung. Bitteschön, das ist nicht das Problem, um das es hier geht. Sondern das sind die Traditionen, Mythen, auf die man sich gerne beruft und auf die man, wir werden darüber reden, diesen Konflikt auch noch ewig machen kann. Dann würde ich Ihnen gerne etwas über Geschichte und Gegenwart sagen. Was geschah seit 1882? Sie wissen genau, 1882 war das Jahr, in dem die ersten Juden das Land wieder betreten haben und die Doppelbesiedlung in Palästina begann. Und vielleicht dann auch noch ein paar Worte dazu, Resümee und Ausblick, was kann morgen passieren? Nun kann auch ein Deutscher manchmal nicht immer alles sagen, vor allen Dingen nicht schreiben. Und deshalb habe ich in meinem Buch zu einem Trick gegriffen. Das ist eigentlich gar kein Trick, sondern das ist eine richtig gute Angelegenheit. Die Konfliktparteien sagen ja alles selber. Und deshalb habe ich immer Zitate eingestreut, und zwar relativ viele, die illustrieren, was man so allgemein sagt. Zum Beispiel das, der Dschihad und der Widerstand werden fortgeführt werden, bis wir siegen oder als Märtyrer sterben. Wer hat das gesagt? Den kennen Sie, Sheikh Yassin, das ist die Ikone des Terrors. 1936 geboren, 2004 beim israelischen Angriff nicht ganz rechtens ums Leben gekommen. Und dann, Frieden wird es erst geben, wenn die Araber ihre Kinder mehr lieben, als sie uns hassen. Die Frau, die das gesagt hat, kennen Sie auch, Golda Meir. Von der hat Ben-Gurion mal gesagt, es sei der einzige richtige Mann in ihrem Kabinett. Die eiserne Lady, Ministerpräsidentin gewesen, wir kommen drauf zurück. Und ich denke eben auch, der Orient ist so kompliziert und auch dieser Konflikt ist so kompliziert, weil wir ein großes Problem haben. Wir haben es mit Menschen zu tun und jeder Mensch hat seine Geschichte. Auch die Politiker sind ja aus Fleisch und Blut, will ich mal so behaupten. Auch unser Benjamin Netanyahu, den ich da als Beispiel habe, der hat eben seine Geschichte. Und diese Geschichte kennen Sie ja vielleicht auch. Benjamin Netanyahu ist einer, der einen größeren Bruder hatte und dieser hieß Jonathan. Und Jonathan hat in einer großen, wichtigen Militärmission der Israelis teilgenommen, und zwar in Entebbe, wenn Ihnen das noch etwas sagt. Da flog ein Flugzeug von Tel Aviv über Athen nach Paris von Air France, wird in Athen gekapert und nach Entebbe entführt. In Entebbe werden die Juden von den Nichtjuden geschieden, die anderen fliegen nach Hause. Und außer dem Kapitän, der sich weigert, die jüdischen Bürger alleine zu lassen, außerdem werden alle zurückgeflogen. Daraufhin fliegt eine israelische Militäreinheit nach Entebbe, die hatten den Flughafen gebaut, kannten sich also gut aus, landen dort, befreien alle, mit Ausnahme einer Geisel, die den Befreiern entgegengerannt ist, die durch eigene Leute getötet worden ist, und eine zweite Geisel, die in einen Herzanfall hatte, bei der Entführung ins Krankenhaus gebracht wird und im Krankenhaus am Tag später ermordet worden ist. Was hat das mit Benjamin Netanyahu zu tun? Nun, sein großer Bruder war der Leiter der Militäreinheit. Und sein großer Bruder ist der einzige der israelischen Soldaten, der umgekommen ist, nicht durch Terroristen, sondern durch die ugandesischen Soldaten von draußen erschossen. Und seither ist er der Meinung, dass man Sicherheitskonferenzen machen muss und Sicherheit und nochmal Sicherheit und nochmal Sicherheit. Er hat auch ein kleines Problem damit, ganz rein persönlich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass er einfach so über die Straße geht, wenn dann nicht grün ist und rechts und links ein Polizist ihn hinüberwinkt, wird er wohl nicht über die Straße gehen. Die Sicherheit muss 100% sein. Einmal zu glauben, der andere könnte es ernst meinen, das ist zu wenig, weil das geht gar nicht, dann werden wir erschossen und so weiter. So sehen wir auch, Menschen haben auch ihre Geschichte und spielen bei diesem ganzen Konflikt mit. Wir können das ins Unendliche treiben, aber ich will einfach nur sagen, schnelle Lösungen gibt es nicht und einfache Probleme da unten ganz bestimmt auch nicht. Worum geht's denn eigentlich? Ich will Ihnen ein paar Beispiele nennen, worum es wirklich geht. Es geht natürlich zunächst einmal um Land. Und das Land ist ein besonderes. Wenn Sie dieses Land sehen, das ist nicht groß. Wo leben die Israelis? Die Israelis leben hier, und zwar in dem fruchtbaren Gebiet. Das sehen Sie auch sofort da, wo es grün ist. Und das ist das Land, mit dem auch wirklich Staat zu machen ist. Es ist wunderbar kultiviert, aber es ist auch wirklich das fruchtbare Land. Das alte Land der Israeliten, das des Alten Testaments, das, wo die alten Geschichten von Abraham, Isaak und Jakob spielen, ist aber das karge Bergland. Nun hat man das wunderbare Land, mit dem man einen Staat machen kann. Man hätte nun aber auch gern das andere Land, in dem die heiligen Geschichten spielen. Das ist ein Problem. Und einer, der Weizmann, hat mal gesagt, das war ein Geburtsfehler Israels, dass nun gerade die Altstadt nicht dazugehörte. Also es geht um Land. Es geht ganz zweifellos um Land. Das ist das Land, das uns gehört. So würde das jeder Israeli sagen. Das ist das Erste, wo nun Aussage gegen Aussage steht. Und darüber müssen wir reden. Das Land hat die UNO 1949 bei den Waffenstillstandsverhandlungen Israel zugebilligt. Und dieses Land, 21% den Palästinensern. Das ist der Stand, in dem wir politisch sind. Und natürlich das ganz große Problem ist immer die Altstadt von Jerusalem. Was ist das Judentum ohne die Westmauer und natürlich ohne den wiederaufgebauten Tempel? Aber da heißt es eindeutig, 95% der Juden sagen das auch, das macht der Messias später mal, wenn er kommt. Und wenn er dann kommt, dann haben wir sowieso keine anderen Probleme mehr. Dann wird alles gut. Dann haben wir ein zweites Problem. Also es geht um viel Land. Es geht um 23% von Palästina. Wem gehört das? Das Zweite ist, es geht um ganz unterschiedliche soziale und politische Strukturen. Gehen Sie doch mal nach Jordanien, schauen Sie mal, wie der Staat funktioniert, schauen Sie, wie öffentliche Funktionen sind. Es ist nicht gut und nicht schlecht also gegenüber Israel, aber es funktioniert doch ganz anders. Ein arabischer Staat funktioniert einfach auf Familienstrukturen, auch ein bisschen, ich gebe und bekomme etwas. Man tanzt da auch gerne eine Satsche und man ist einfach dabei und es funktioniert einfach ein bisschen anders. Es funktioniert arabisch und wirklich, das ist nicht, ich lebe da gerne. Also man muss sich nur darauf einrichten, wenn man sich um 3 verabredet, dass das auch um 3 des nächsten Tages sein kann. Das spielt alles keine Rolle. Also man ist dann, wenn ich meine 4 Monate hier in Wuppertal wieder verbringe, bin ich ganz froh, dass 15 Uhr ist, aber man kann sich auf alles einrichten. In der israelischen Welt geht alles amerikanisch zu. Nicht nur der Straßenverkehr, zack, so und rechts und links überholen, nur ist es hier nicht erlaubt, nicht, was man in Amerika darf. Aber es ist eine völlig klare amerikanische Struktur und die Intelligenz hat alle in amerikanischen Universitäten studiert und man hat eine riesen Quote an intelligenten Menschen, die an Software bauen, die wirklich weltweit führend ist und so weiter. Es ist alles strikt, es ist alles stringent. Sie können sich gut vorstellen, dass das 2 Bevölkerungsgruppen sind, die eben auch nicht miteinander können. Die haben sich um 3 verabredet und treffen sich da nicht. Da ist der eine schon weg und der andere kommt dann. Und keiner weiß, warum der eine gegangen ist und warum der andere nicht gekommen ist. Das ist das Problem, unter dem wir stehen. Die Leute denken anders und die Leute ticken anders. Das ist ein Teil des Problems. Sie reden manchmal vom Gleichen und merken es nicht. Ich habe diese Menschen sehr gerne auf beiden Seiten, aber sie sind so verschieden. Aber das ist natürlich für jemanden, der kommt und geht, viel einfacher als für jemanden, der dann mit dem anderen leben muss. Aber wer das nicht einordnet, der geht auch an dem Problem vorbei, ist es auch ein Mentalitätsproblem, vor dem wir hier stehen. Wie sieht Schule aus? Wie sieht die Ausbildung an der Universität aus? Was ist das Ziel eines Menschen? Der eine möchte in der Familie leben, der andere lebt in der kleinen Familie oder gar als Single. Das ist was grundsätzlich Verschiedenes. Wir sollten es wenigstens wissen. Werden möchte ich sowieso nicht, weil es ist beides schön, aber es passt ganz, ganz schwer zusammen. Das Dritte, worum es tatsächlich geht, es geht um viel Land. Es geht um verschiedene Art und Weise, organisiert zu sein und zu denken. Und das Dritte, es geht natürlich um natürliche Ressourcen. Nicht nur um Wald, nicht nur um Bodenschätze und so weiter, sondern es geht vor allen Dingen auch um Wasser. Und das soll mal ein Beispiel sein. Schauen Sie mal, hier haben wir das größte Wasserreservoir im Nahen Osten. Das ist der See Genezareth. Der gehört vollständig Israel. Syrien gehört davon nichts, denn die haben nicht die Wassermitte, sondern den Rand gehabt. Aber Der See wird von drei Flüssen gespeist und nur einer liegt in Israel. Die anderen zwei entspringen in Syrien oder im Libanon. Und das hatte man schon versucht, 1966, 67 diese Flüsse hierhin abzuleiten. Und da gab es schon im Frühjahr 67 vor dem Sechstagekrieg schon Luftkämpfe und richtige Auseinandersetzungen. Jawohl, diese Auseinandersetzung ist auch eine Auseinandersetzung im Wasser, weil wir haben so viele Menschen dort. Normalerweise lebten hier 1850 350 bis 450.000 Menschen. Heute haben wir Leute im Millionenbereich und ständig werden es mehr. Man kann sich kaum überlegen, wie das weitergehen soll. Es ist eigentlich eine Spirale, die an ihr Ende jetzt schon langsam stößt oder schon richtig derbe stößt. Es gibt Sommer, da haben wir in Amman das Wasser, das uns von Wasseraufbereitungsanlagen aus Saudi-Arabien gebracht wird. Und das ist nun ökonomisch völliger Unfug. Aber wollen Sie verdursten? Natürlich nicht. Und so ist das immer ein Kampf um Wasser. Dieser Kampf um Wasser gipfelt ja nicht nur darin, dass Israel sich diese Gebiete Golan und den Zufluss zum See Genezareth gesichert hat und die wohl auch nicht hergeben möchte, denn dieses Gebiet ist okkupiert, unser gemacht sozusagen von israelischer Seite und da hat man überhaupt kein Interesse daran, das je zurückzugeben. Ich habe ein schönes Zitat von Michael Wolfson, einem jüdischen Menschen, der in München lehrt und der geschrieben hat, also ohne das Wasser, das aus der Westbank Richtung Israel fließt und dann abgepumpt wird, würde Israel schlicht und ergreifend verdursten. Ja, nun werden Sie sagen, nun reg dich nicht so auf, wir in Köln haben das Wasser auch von den Schweizern. Ja, ich würde es eher umdrehen, was machen die Holländer mit unserem Wasser? Sie sehen, Sie können einmal alles von beiden Seiten sehen. Das Problem im Orient ist eben nicht das, dass das Wasser von der Schweiz hier durchfließt und in Holland irgendwann ankommt, sondern das Problem ist, dass in diesen 23% Palästinas, in diesem Bergland, Wasser, also Aquifere losgehen und natürlich irgendwann auf israelisches Territorium kommen und die Israelis das dann natürlich rausziehen können. Wenn ich aber vornweg den Palästinensern verboten habe, selber Brunnen zu bauen, dann ist es ein Problem, ob ich dann wirklich selber pumpen kann. Also wenn jeder pumpen kann und wenn das in einem bestimmten Maße passiert, dass man das Grundwasser nicht völlig ruiniert, dann wäre das ja echt. Jeder kann aus dem Rhein so viel nehmen, was er will. Aber wir haben ja auch genug. Die haben nicht genug und den einen ist verboten, tief zum Brunnen zu bauen und die anderen bauen sie. Insofern ist die Ungerechtigkeit einfach gegeben. Und nun bezahlt die israelische Bevölkerung einen Betrag 1 für einen Liter Wasser, dann bezahlt der Araber einen Betrag 2, nämlich 100% mehr. Und der jüdische Siedler im gleichen Gebiet bezahlt nur die Hälfte der israelischen, also er bezahlt ein Viertel des arabischen Wasserpreises. Sie sehen, Wasser ist ein Politikum und es geht um Wasser und ohne Wasser sind wir nichts. Also Wasser ist ein echtes Problem und hier werden wir noch einige Auseinandersetzungen sehen und hören. Und es geht um noch mehr. Also es geht um Land, es geht um verschiedene Art und Weise, wie man denkt und strukturiert ist. Es geht um Wasser, es geht vor allen Dingen auch um die Wirtschaft und da geht es um viel Geld. Wir brauchen uns nur mal ein paar Zahlen, die müssen Sie sich nicht merken. Also die Westbank exportiert 0,3 Milliarden, sie importiert aber 1,3 Milliarden. Der Gazastreifen auch 0,3 Milliarden Export, Import 2,8 Milliarden. Jetzt gucken Sie mal die Wirtschaft von Israel an. Die haben 56,6 Milliarden Export, Import 64,3. Da sehen Sie, wir spielen in ganz verschiedenen Ligen und liegen da unten. Aber eins ist gleich, jeder hat ein Defizit. Also wie die Griechen, nicht? Und das Problem ist, so wie wir für die Griechen bezahlen müssen, muss nun auch jemand für die bezahlen. Wer bezahlt? Doch nur der kriegt Geld, der sich in dem Konflikt gut darstellen kann. So wie unter den Wissenschaftlern längst der Krieg ausgebrochen ist, wer kriegt die größten Drittmittel, so kämpft man hier natürlich auch, wer deckt mir in diesem Jahr meine Hand, das Defizit und meine Probleme. Und Israel kriegt um die 7 Milliarden von den USA in jedem Jahr und nochmal 7 Milliarden ungefähr von Non-Governmental Institutions, das heißt meist jüdischen Einrichtungen, die von Amerika aus noch einmal Geld hineingeben. Und wenn man in diesen Streitigkeiten seine Rechtmäßigkeit darstellen kann, dann fließt doch Geld und seine Bedürftigkeit. Und deshalb müssen beide Seiten an dem Konflikt so interessiert sein, dass sie sagen können, ich bin aber auf der richtigen Seite. Also wir haben es mit viel Geld zu tun und wir haben also Probleme mit dem Gebiet. Es geht um Gebiet, es geht um verschiedenes Denken und soziale Struktur, es geht um Wasser. Es geht um viel Geld in der Wirtschaft und es geht um die Frage der Grenzen. Ja, sagt Netanyahu, das kann gerne ein Staat werden, die Westbank, aber wir kontrollieren diese Grenze und keine andere. Hierauf können wir uns nicht zurückziehen, weil in 2 Minuten ist ja jedes Flugzeug in Tel Aviv und dann sind wir weg. Das heißt also, bitte, bitte schön, hier ist unsere Grenze. Das ist nicht korrekt nach UNO-Bestimmung, aber man kann auch Netanyahu auf der anderen Seite manchmal verstehen. Und nun ist die Frage, was ist dann zwischen korrekt und zwischen dem, was wir sonst so sehen und was wir wünschen, denn einfach machbar. So, darum geht es wirklich. Es geht um Geld, es geht um die Wirtschaft, es geht um Wasser, es geht um Überlebensstrukturen, in welchen Grenzen und so weiter. Das alles sind natürlich auch militärische Kategorien. Darum geht es. Worum es eigentlich nicht geht, aber worum wir dauernd reden und was eng damit verwoben ist, und zwar sehr eng verwoben, das sind die religiösen Dinge. Und zwar will ich Ihnen jetzt einfach mal ein paar bunte Bilder zeigen und dann auch was dazu sagen. Es ist ein Konglomerat von religiösen Teilen um diesen Konflikt um Geld und Wirtschaft und um Denkungsweise und um Militär herumgelegt worden, dass man manchmal denkt, das ist ein religiöser Konflikt. Bitte schön, das ist keiner. Das kann ich Ihnen versprechen. Allerdings, der Konflikt bemäntelt sich häufig so und er wird so bemäntelt. Und die Religion wird ausgenutzt und sie lässt sich ausnutzen. Wir fangen mal mit der jüdischen Seite an. Die jüdische Seite sagt, Leute, 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 wir sind vertrieben worden. Das seht ihr doch noch auf dem Titusbogen in Rom, gleich am Kolosseum. Da haben die Römer einen Siegeszug gemacht, haben sie die 7-armige Leuchte, die Menorah weggeschleppt und die silbernen Trompeten, unseren Brottisch aus dem Heiligtum. Hey, wir sind verstreut worden ins Land, weil die Römer das so wollten und nun kommen wir heim. Völliger Quatsch. Zur Zeit Jesu lebten schon 2/3 aller Juden außerhalb Palästinas, weil Palästina im Mann und Frau nicht annäherte. Also diese Vertreibungstheorie, und jetzt kommen wir zurück, die ist Quatsch. Das ist religiös bemäntelt, das ist auch falscher Geschichtsunterricht. Das Zweite ist, natürlich kann jeder behaupten, dass die Geschichten von Abraham, Isaak und Jakob allein in dieser Westbank spielen. Das stimmt auch. Es gibt keinen anderen Ort, der vorkommt, es sei denn, die gehen mal in die Fremde nach Ägypten oder Gera oder zum Laban. Sonst kommt sowas nicht vor. Aber das war damals. Wollen wir mal anfangen, heute zu überlegen, wie das so ist, wenn man alle wieder dorthin zurückgehen, wo wir da so waren. Also bei mir würden jetzt die Slawen wohnen und die Russen können gerne kommen, denn das gehörte denen. Und bei ihnen kämen die Italiener. Also das ist ein echtes Problem. Können wir denn mit der Geschichte sagen, wem heute etwas gehört? Nein, das können wir nicht. Denn ich meine, mein Lieblingsspiel ist dann immer zu sagen, komm, wir machen ein Spiel, Sie sagen mir ein Jahrhundert oder eine Jahreszahl und ich sage Ihnen, wen wir als Deutschland wieder überfallen müssen. Ja, und dann wird das alles absurd und das ist absurd zu organisieren. Wir leben heute in einem Land und heute leben 2 Völker in einem Land und wir haben nicht das Problem, gehört der eine hin oder der andere hin, sie leben beide da und wir haben zu fragen, wie können die friedlich dort leben? Das ist doch einfach unsere Frage und nicht, wer findet ein günstiges Datum, wo es schöner war. Also ich finde ja immer 1402 war ein tolles Datum, denn da gehörte Sizilien uns und da ist schön warm, da würde ich also sofort gern hin und alles andere interessiert mich nicht. Also was machen die Sizilianer dort, nicht? Also, lange Rede, kurzer Sinn. So genauso können Sie eben solche religiösen Argumente anwenden und Sie können natürlich sagen, hier ist unsere Westmauer, da sind wir dem Allerheiligsten. Deshalb ist ja die Westmauer auch im Westen, weil hier hinten dran war ja der Tempel und das Allerheiligste war auf dieser Westseite. Und da ist mir der Heiligkeit Gottes ganz nah. Die Schechina ist da nie weggegangen. Und wenn Sie einen Zettel hier reinstecken, dann trifft das Gott ganz persönlich. Sie sind also mit ihm direkt verbunden. Na klasse, das ist doch prima. Aber deshalb gehört uns auch noch nicht alles. Grabeskirche gehört uns auch nicht und dennoch besuchen wir sie. Ne? Also das sind Unterschiede, und das haben wir aber über Jahrhunderte auch erst lernen müssen. Genauso ist das mit der arabischen Seite. Da haben wir hier die El-Aqsa-Moschee und dann heißt es eben Sure 17, Vers 2, ja, da steht nie was von Jerusalem. Natürlich war der Mohammed hier nicht. Aber nun sagen es die Traditionen so. Und sie sind hier. Und ich fand das ganz großartig, dass nach dem Sechstagekrieg niemand gesagt hat, das muss weggeräumt werden und so weiter. Nie in der Geschichte ist es anders gewesen, als dass der Sieger nicht seine Bauten auf die der Vorgänger gesetzt hätte. Das ist 67 nicht passiert, das ist großartig gewesen. Nun sind sie hier mit ihrer entferntesten Moschee, aber es rechtfertigt nicht unten drunter in den großen Bögen des Herodes des Großen alles das rauszuschaffen und auf die Müllhalde von Jerusalems zu verteilen, was aus jüdischer Tradition kommt. Hier haben wir eine jüdische Tradition und hier haben wir heute eine muslimische Präsenz und Klasse. So ist es. Man kann aber den anderen nicht einfach hinwegleugnen. Und nun gut, genau dieser Felsenturm ist ja Beispiel davon, dass jüdische, christliche und muslimische Existenz auf einer Stelle ist. Zu behaupten, dass man jetzt hier ist, heißt ja noch lange nicht, dass die anderen da keine Ahnung davon haben und nicht auch etwa hier sein dürften. Hier haben wir den Nebi Musa-Zug und mein Vorgänger Gustav Dahlmann, der 1900 bis 1914 hier war, der hat dieses schöne Dia gemacht und hat hier festgestellt, hat hier einfach diesen Nebi Musa-Zug, diesen bunten Zug von Fahnen und Fröhlichkeit festgestellt. Das ist ein Zug, den haben die Muslime jedes Jahr veranstaltet und zwar immer am Karfreitag, wenn die Christen von unten hochkamen, nämlich von Jericho, um nach Jerusalem zu gehen, also ohne Essen und ohne Trinken und Fasten. Und traurig wegen Karfreitag, dann gingen die Muslime von oben nach unten und feierten und haben ein Frühlingsfest gefeiert. Ich will niemandem zu nahe treten, aber ich habe noch nie einen arabischen Menschen freiwillig Sport machen sehen, aber an dem Tag hat das offensichtlich viel Spaß gemacht. Sie sehen, man kann Religion so wunderbar benutzen, um den anderen zu ärgern und das Fest genau gleichzusetzen. Also dieses Fest hat dann traurige Berühmtheit 1921 erlangt. Die ersten jüdischen und arabischen Opfer, die ersten Todesopfer gab es 1921. Da hat ein jüdischer 1. Mai-Zug einen solchen Zug, Nebi Musa-Zug, gekreuzt. Und dann hat es nicht nur blaue Flecke gegeben, sondern der Beginn des blutigen Konfliktes. Ja, da hat es sich entladen. Und hier haben wir auch so ein Beispiel davon. Der Nebi Musa-Zug geht nämlich nach zu Nebi Musa. Nebi ist der Prophet und Musa ist der Moses. Und der Mose ist nämlich nach jüdischer Tradition, nach muslimischer Tradition nicht dort, wo wir den immer vermuten, oben am Berge Nebo, wo er auch nicht ist, aber das verrate ich Ihnen heute nicht. Und aber die Muslime wissen mehr, der ist da beerdigt und dann hat es mit den anderen Toten dann nicht ausgehalten, es muss auch schrecklich da sein, nicht? Und da hat er sich weggedreht und ist unten unter den Jordan durchgekommen und auf der anderen Seite schob raus. Und das haben die Muslime gemerkt und deshalb haben sie da was drüber gebaut. Sie sehen, das Problem ist schlicht und ergreifend nicht dein Mose, nicht mein Mose, sondern nicht unser Mose, sondern es ist deiner, nicht meiner. Und das andere, das wird alles so ausschließlich genommen. Das ist ein echtes Problem, unter dem wir kämpfen. Und jetzt haben wir noch ein religiöses Problem, das muss ich Ihnen unbedingt noch zeigen, damit Sie das sehen. Sie werden nichts damit anfangen können, das ist Machpella. Ich kann Ihnen die Bibelstelle nennen, Genesis 23, wahrscheinlich werden Sie das nicht jeden Tag lesen. Was passiert dort? Da stirbt die Sarah. Und der Abraham hat die Sarah dort beerdigt. Und das erste Stück Land, was er überhaupt im Heiligen Land kauft, ist dieses Stück Land. Jedenfalls meinen wir, dass es dieses gewesen ist, bei Hebron. Und da hat Herodes der Große dann dieses Teil darüber gebaut. Und unten drunter sind nun die Begräbnisse von Abraham, Isaac, dann übrigens auch von Sarah und Rebekka. Und die Erzväter und Erzmütter liegen hier. Und weil das erste Stück Land ist, was in der hebräischen Bibel gekauft wird, steht nun hier eine halbe israelische Armee, um, sagen wir mal, 200 ein wenig durchgeknallte Siedler da zu beschützen. Und dafür mussten 20.000 Leute aus ihren Häusern raus und aus ihren Geschäften raus. Man nennt das, es frei gewohnt worden. Manche sprechen von Vertreibung und was sie davon halten, das sollten sie selber wissen. Also jedenfalls ist ein ganzer Stadtviertel einfach freigeräumt worden, damit diese 200 jüdischen Siedler hier wohnen können und die Armee steht und beschützt sie. Alles nur wegen Genesis 23. Wenn Sie heute nach Hause kommen, lesen Sie die Geschichte mal, wie Abraham das gekauft hat. So werden eben Geschichten aktiviert, um Land zu bekommen. So werden Geschichten aktiviert, um Eindruck zu machen. Und auch in dieser Davidsstadt, das ist die Stadt, die David erobert hat, im Süden der heutigen Altstadt, da wird Archäologie missbraucht, um Grabung zu machen. Und hinterher kommt die jüdische Yeshiva, zieht ein und vorneweg werden die arabischen Familien ausgewohnt. Wie auch immer das aussieht. Jedenfalls war das vollständig arabisch bewohnt und heute sind es mehrheitlich israelisch. Das ist schon merkwürdig, was dann rauskommt. Sie sehen, die Religion spielt einen Konflikt und welchen? Nämlich den der Rechtfertigung. Das ist auch richtig, dass wir dafür kämpfen, denn das ist doch von Gott gegeben. Beide Seiten sagen das, aber sie sagen das auf ihre Weise. Und nun kommt das ganz große Problem an der Religion, die wir zum großen Teil wahrscheinlich alle mit uns als was sehr Positives erleben. Das Problem der Religion im Nahen Osten ist das, dass wir jetzt miteinander ja mal einen Vertrag machen können sagen, Sie gehören zu der Seite, ich zu der Seite. Wir treffen uns irgendwo in der Mitte. Handschlag und du kriegst das und ich krieg das. Dann sagen aber Ihre Leute zu Ihnen, hey, das hättest du nicht hergeben können. Du kannst zwar selber irgendwas vergeben, was dir gehört, aber das gehört dem lieben Gott. Und du konntest es nicht hergeben, du hast deine Religion verraten. Und deshalb brennt jetzt mal dein Laden oder dein Sohn ist irgendwie dahin. Und der andere kommt und sagt, das kannst du nicht machen, du kannst Märtyrer werden, du kannst deine Familie zum Märtyrer machen, aber du kannst nichts hergeben, was religiös sichergestellt ist. Und jede Seite hat schon mal Vorsorge, für den einen ist das heilige Land und für den anderen ist das Land des Dschihad. Wenn dann nämlich etwas von diesem Land hergegeben wird, dann müssen wir den Dschihad ausrufen. Sie sehen, die Religion hat einen verfestigten Charakter und das ist ein ganz schwieriger. Man kann das bis in die Ewigkeit hinaustreiben, man kann sich auch nicht mehr einigen zwischendrin, weil man sofort bei einem sinnvollen Kompromiss auch die Religion verraten würde. Sich selber, seine Ursprung, seine Verwandten, seine Vorfahren, das Ganze, die ganze Nation, da können Sie sich gleich weiter, also Sie können sich die Phrasen weiterdenken, die dann kommen, aber es wird ja die Religion auch gelebt und Sie können sich vorstellen, unter welchem Druck die Menschen stehen. Das ist das Problem. Die Religion hat nicht eine mäßigende Wirkung, sondern sie macht es unmäßig und vor allem ewig, diesen Konflikt. Und deshalb, es geht ja gar nicht drum. Die Religion wird gebraucht und sie wird missbraucht. Und bitte, sie wird von beiden Seiten gebraucht und von beiden Seiten missbraucht. Das ist das Problem, unter dem wir hier stehen. Seltsam ist, dass immer mehr Menschen von der Religion nichts wissen wollen. Nicht so sehr im Orient, aber hier auf jeden Fall alle miteinander, ob nun Muslime, Christen oder ob Juden. Aber wenn es dann darum geht, Land zu verteilen, da sind sie alle wieder religiös und haben alle wieder ihre alten Argumente. Damit habe ich zwei Probleme besprochen. Worum geht's, so wie ich das meine, und worum geht's nicht, aber womit wird so häufig argumentiert? Jetzt würde ich Ihnen gerne noch was von der Geschichte sagen. 1882 kamen die ersten Juden ins Land. Man fragt sich, warum kamen die? Man muss das einfach mal verstehen. Bis zur Französischen Revolution waren Juden keine Menschen. Sie waren vielleicht Christusmörder, aber keine Menschen. Das Menschenrecht für sie kommt erst mit der Französischen Revolution. Und das bekamen sie in Frankreich, in Deutschland und in Italien. In Osteuropa war das nicht so. Und in Osteuropa sind damals noch bittere Pogrome gewesen. Und deshalb gehen, glaube ich, über 2,6 Millionen Menschen aus Russland damals weg, 1882 folgende. Und etwa 5% davon gehen ins Heilige Land, die anderen gehen nach Amerika. Und die wollten einfach frei sein. Die wollten die Freiheiten, die sie in der neuen Welt und in der westeuropäischen Welt haben, endlich haben. Denn Juden sind auch Menschen. Und das, was dann natürlich aufkommt, ist, dieses Land gehört uns, absolut uns. Es darf nicht an andere gegeben werden. Es ist das Erbe unseres Vaters Abraham. Mit dieser Überzeugung sind sie ins Heilige Land gezogen und sie wussten damals auch gar nicht, die wussten es wirklich nicht, dass da andere Menschen leben. Andere, die sie dahin geschickt haben, wussten das schon. Und deshalb sagen die Araber ja auch, Mensch, wenn ihr ein Problem mit den Juden hattet, warum kommen die dann zu uns? Und das andere ist natürlich das Nationalstaatenproblem. Das ist die Zeit Romantik. Italien den Italienern, Griechenland den Griechen, Frankreich den Franzosen und wir Juden, wo sollen wir hin? Wir haben unser heiliges Land. Da gehen wir hin. Und ja, da lebten aber schon Leute. Und deshalb hat mir mal ein netter Jude gesagt, na, wenn uns schon die Briten dann ein Land gegeben haben, was ihnen gar nicht gehört, warum haben sie uns nicht Frankreich gegeben? Ne? Oder die Schweiz, das ist auch nicht schlecht. Nicht? Aber sie haben ihnen Palästina gegeben und jetzt treffen dort plötzlich Leute zusammen, von denen die andere Seite gar nicht weiß, warum die kommen. Das muss man eben einfach noch zu diesem Konflikt hinzusagen. Das war eines der schwierigen Dinge. Und Dann muss man auch sagen, der Anfang war ganz schwierig. Das war ein furchtbares Land. Und ich meine, ich muss Wilhelm II., unseren Kaiser, natürlich ganz hoch loben. Der hat unser Institut gegründet 1898, als er im Lande war. Und deshalb ist er ja schon ganz toll, nicht? Als er im Lande war, hat er diesen wunderbaren Satz in seiner völligen Eloquenz der deutschen Sprache gesagt: Welch ein erbärmlicher, ausgelaugter Steinhaufen, das Fehlen von Schatten und Wasser ist empörend. Recht hatte der Kaiser. Aber wenn Sie dann sehen, was da heute aus dem Heiligen Land geschehen ist, dann ist das natürlich auch schon eine ganz tolle Geschichte. Jetzt mache ich ein bisschen schnell, das übergehe ich, aber ich möchte Ihnen diesen Menschen vorstellen. Das ist der Mensch, der der Vater des Judentums geworden ist, das Judentum, so wie es heute kennen, Theodor Herzl. Das ist eigentlich ein Ungar, damals war ein Ungar ein Österreicher, und als solcher hat er in Wien studiert, ist Jurist geworden, ist einer der Menschen, die natürlich davon gelebt haben, dass sie plötzlich jetzt Menschen sein konnten, dass sie gleichberechtigt waren, der dieses gelebt hat und assimiliert war, und der erlebt dann in Frankreich einen Prozess gegen einen Herrn Dreyfus. Das will ich Ihnen jetzt nicht erzählen, das können Sie heute Abend gerne mal nachgoogeln. Da wird ein französischer Oberbefehlshaber der Armee, ein Offizier, zu Unrecht verurteilt, obwohl jeder weiß, der hat Unrecht. Es war ein anderer, nämlich ein Ungar, der mit Namen Österhasi. Aber der wird verurteilt, nur weil er Jude ist. Und das war gut, auf die kann man immer einschlagen. Ne? So Ressentiments. Und dann sagt er, also, wenn ich das alles miterlebe, dann weiß ich eins, wir brauchen einen eigenen Staat. Wir müssen uns selber rechtfertigen können, wir müssen uns selber schützen können. Und wir werden einen Staat gründen, der so ehrlich ist und so demokratisch, dass die anderen alle kommen und sagen, hey Leute, wie macht ihr das nur? In dem Staat wird man übrigens auch Deutsch sprechen sein. Das Ganze hat er in einem wunderbaren Buch niedergelegt, 1896, der Judenstaat. Versuch einer Lösung, der modernen Lösung der Judenfrage. Und er hat gesagt, hey, das ist kein religiöses Problem, das ist auch kein soziales Problem. Das ist das Problem, wir sind ein Volk und wir müssen uns auch wehren können. Der Zionismus ist nichts Religiöses gewesen, die sind nicht religiös gewesen. Das sind sie einfach nicht gewesen, sondern sie sind Leute gewesen, die gesagt haben, wir sind Leute, die einen eigenen Staat brauchen, wir müssen uns schützen und wir sind Demokraten. Und wo tun wir das? In Uganda, in Madagaskar, in Argentinien war angedacht, aber der Nationalversammlung, der Zionistenkongress hat dann beschlossen, das muss in Palästina sein. Warum konnte er das sagen? Weil die Briten das so mit Sicherheit so nahegelegt hatten. Nur hatten die Briten ja gar keine andere Wahl oder die wollten auch keine haben. Denen ging es ja nicht um die Juden, denen ging es auch nicht um die Araber, denen ging es um den Ersten Weltkrieg. Den haben sie auch gewonnen, das wollen wir ihnen anerkennen. Aber was haben sie im Nahen Osten gemacht? Sie haben den Arabern versprochen, ihr kriegt das alles, wenn ihr den Dschihad gegen die Osmanen einleitet, und das hat der König von Mekka gemacht, und deshalb dann kriegt ihr das, also das ist schriftlich niedergelegt. Zur gleichen Zeit haben sie in der Balfour-Erklärung den Juden gesagt, wir schaffen euch eine nationale Heimstätte, und wir sehen das ganz toll, denn die wollten natürlich nicht, dass die Juden gemeinsame Sachen mit den Deutschen machten. Also sie haben allen beiden alles versprochen und zum Schluss kriegen sie nichts. Die Juden kriegen übrigens auch nichts. Das ist ja das ganz große Problem gewesen. Die Engländer haben sich alles selber genommen, haben mit den Franzosen geteilt. Und es gibt diesen Herrn Balfour, diesen Außenminister, der gesagt hatte, in der Tat haben die Mächte hinsichtlich Palästina keine Tatsachenfeststellung getroffen, die nicht falsch war. Das sagt er 1920, ne? Und keine politisch-programmatische Zusicherung gegeben, die sie nicht von vornherein zu brechen beabsichtigten. Klasse, so stellt man sich Politik vor und manchmal denkt man, sie ist auch so. Ne? Und hier haben wir natürlich ein großes Problem. Das alles hat mit dazu beigetragen, ich habe Ihnen gesagt, das sind auch jetzt nicht die Ursachen des Konfliktes, aber sind Mitursachen und vor allen Dingen Emulgatoren, die das viel schwieriger gemacht hat, dass es bald Tote gibt. 1921 gibt es den ersten Auseinandersetzung, weil die Araber traurig darüber sind, dass in Sanremo entschieden wird und sie nicht dabei sind. Und die Juden merken auch, dass sie einfach abgeräumt worden sind von der Tagesordnung der Weltmächte. Und nun schlagen die Enttäuschten aufeinander ein. Es gibt die ersten Toten. Schon 1929 gibt es den zweiten Aufstand. In den 30er Jahren, 36, den dritten. Immer wird es schlimmer, immer gibt es mehr Tote. Und geht das Ganze an der Klagemauer los, 1929. Wichtig ist aber, war, dass schon am Ende dieser 20er Jahre man damit beginnt, dass keiner mehr mit dem anderen lebt. Die Araber ziehen sich aus den jüdischen Stadtvierteln zurück, die Juden aus den arabischen Stadtvierteln. Es gibt keine Dörfer mehr, wo gemeinsam die Leute leben, sondern es gibt jüdische Dörfer und arabische Dörfer. Das gibt es konsequent seit 1929. 1937 merkt selbst die britische Regierung, dass hier nichts zu löten ist. Die zwei Leute kommen nicht zueinander, die zwei Leute stoßen aufeinander, die zwei Gruppen kämpfen miteinander und vor allen Dingen haben sie alles falsch gemacht und kriegen auch die Hände da nicht mehr raus. 1937 kommen sie zum ersten Mal mit der Idee, man könne das Land teilen, grün gehört den Palästinensern und blau gehört den Juden. Eine ziemlich sinnlose Lösung, weil hier nochmal grün dazwischen ist. Und das Weiß, nämlich Jerusalem und Bethlehem, gehört den Briten. Ne? Also ich meine, es macht ganz viel Sinn, diese Lösung. Können Sie sich gut vorstellen. Und dass beide Seiten, die abgelehnt haben, können Sie sich auch gut vorstellen. Aber nachdem die Briten sich zurückziehen, das war zu dem Zeitpunkt, als der Herr Begin, also noch nicht Staatspräsident war, sondern Terrorist, dieses King David Hotel in die Luft gesprengt hat, nämlich einen dieser Flügel und dabei 90 Leute umgebracht hat. Damals haben sich die Engländer, das war nämlich ihr Hauptquartier, zurückgezogen aus dem Ganzen und haben dann gesagt, komm, macht euren Dreck alleine. Ich weiß, das hat der sächsische König gesagt, aber so ungefähr haben die Engländer auch gehandelt. Und dann musste die UNO übernehmen und die UNO kam auch auf die Idee, wir gründen einen Staat. Diese Staatsgründung wird toll gefeiert in Israel. 1947 ist die gekommen von der UNO. Israel ist der erste und einzige Staat, der von der UNO gegründet worden ist. Und dann haben sie eine noch sinnvollere Lösung, wie man Juden und Araber miteinander teilt. Sie sehen, das ist schon wirklich spitzenmäßig, wie man das hinkriegt. Und das konnte auch nicht gut gehen. 1948 gibt es dann den großen Krieg zwischen Arabern und Juden. Es sind die Araber hier, die Freischärler und natürlich 5 reguläre Armeen, Libanon, Syrien, Jordanien, der Irak und Ägypten, die einmarschieren und die Juden, die sich wehren. Der Kampf David gegen Goliath sieht ungefähr so aus, dass 25.000 bewaffnete Araber gegen 30.000 Leute von der Haganah kämpfen. Die waren viel mehr Kämpfer, hatten nur nicht so viele Waffen. Die Waffen kamen übrigens aus den Skoda-Werken in Prag. Die Sowjetunion war der beste Unterstützer der Juden damals und auch der erste Staat, der Israel anerkannt hat, selbstverständlich. Und dann nach einer kurzen Atempause, nach 10 Tagen Frieden, hatten sie 60.000 Mann unter Waffen und für die Araber war hier nichts zu holen. Das, was rausgekommen ist, ist ein großer, zusammenhängender jüdischer Staat und eine Bergland, das sehr unfruchtbar ist, nämlich die Westbank und hier hinten im Regenstadt ist sowieso Wüste und eine große Sanddüne, nämlich der Gazastreifen, der übrig bleibt. Das andere fällt in israelitische Hand. Alle schwarzen Punkte, das ist ein Problem bis zum heutigen Tag, sind Siedlungen der Araber gewesen. Für die einen sind sie vertrieben, für die anderen sind sie freiwillig geflohen und noch dazu auf Aufforderung ihrer eigenen Leute. Das ist etwas, bis zum heutigen Tag gestritten wird und von beiden Seiten ganz unterschiedlich gesehen wird. So, dann haben wir genau die Situation, die wir 48 haben und wir haben eine tolle Unabhängigkeitserklärung, die Ben-Gurion verlesen hat am 8. Mai 48 und da stehen tolle Sachen drin, dass es ein Staat wird, der allen seinen Bürgern ohne Unterschied von Religion, Rasse und Geschlecht absolute Gleichberechtigung gibt, der die heiligen Stätten schützt und so weiter. Das war die Absicht des Staates, der jetzt gegründet worden ist. Wie ist das weitergegangen? Nun, wir machen es in groben Zügen. 1967 gibt es einen nächsten Krieg, ausgelöst durch solche oder ähnliche Worte, nämlich das arabische Volk ist entschlossen, Israel von der Landkarte verschwinden zu lassen oder die Existenz Israel ist ein Fehler, der wird korrigiert oder treibt die Juden ins Meer, hatte man auch 1948 schon gesagt. Das war natürlich ein geringfügig falsch eingeschätztes Kräfteverhältnis. Sie können sich vorstellen, was 1967 passiert ist. Ich bin jetzt 53. Ich habe 1967 als ersten Krieg in meinem Leben überhaupt wahrgenommen. Da hatten wir schon Fernsehen und es war meinen Eltern unvorstellbar, wie ein so kleiner Staat plötzlich so viel erledigen könnte und noch dazu gegen die Sowjetunion. Das hatte schon eingeschlagen im sozialistischen Lager und Israel war plötzlich so unendlich groß und hatte nun eben die Westbank, den Gazastreifen, den Golan, die Golanhöhen und damit eben auch das Wasserproblem gelöst. Der Krieg Tag 5 und 6 ging um Wasser, während die ersten Kriegstage gegen Ägypten gingen und dann über die Westbank. Und ja, damit wäre man an der großen Schaltstelle gewesen, das erste Mal nachzudenken darüber, ob man Land gegen Frieden tauscht. Denn man hatte jetzt plötzlich viel mehr Land, als man brauchte und je haben wollte. Und nun passiert in der Geschichte manchmal auch Dinge, die einfach ungünstig sind. Der eine ist euphorisch, das ist Moshe Dayan, den kennen Sie noch alle, den Kriegshelden des Sechstagekriegs. Für ihn ist Palästina erledigt, für den gibt es das Problem nicht. Er sieht nicht, was jetzt kommt, denn Israel ist jetzt am Scheidepunkt. Das werde ich gleich drüber reden. Bis jetzt war man der kleine David, der ins Meer getrieben werden soll und der mit dem Rücken an der Wand steht und der um die Freiheit kämpft und dass die Welt fieberte mit Israel. Das wird sich jetzt ändern. Warum? Weil man jetzt Besatzer ist. Und zwar im Besatz über ein Gebiet, das ihnen nicht gehört. Und demzufolge ändert sich die Rolle Israels in den Augen der Welt ab 1967 drastisch, aber in den 80er, 90er Jahren dann sichtbar. Und dann haben wir Golda Meir, über die ich heute schon mal geredet habe. Eigentlich ist es eine Frau, vor der ich hohen Respekt habe, denn die hat die Sozialversicherung eingeführt in Israel, in ein Land, in dem harte Prinzipien herrschen und so. Sie hat tolle Sachen gemacht, auch in den 48er Krieg. Die Frau war ohne Furcht und ohne viel Fehl und Tadel, aber was sie wirklich nicht mehr hätte machen sollen auf ihrem hohen Alter, ist Ministerpräsidentin. Sie hat die Situation falsch eingeschätzt. Sie hat eben auch gedacht, nun für alle Zeit ist jetzt Israel auf der sicheren Seite. Man kann nicht mehr geschlagen werden, man ist unbesiegbar und alles fällt einem in die Hände. Das war eine völlig Fehleinschätzung. Und das zeigt denn der Krieg 1967, als die arabische Armee am Yom Kippur, also in Israel, alles fastet und kein Fernsehen und kein Telefon läuft, als man da von Syrien tief eindringt ins Land und die Ägypter über die Grenze gehen. Die spülen einfach den Sand weg und dann stehen die israelischen Wachtürme im Freien und sind schutzlos. Die ersten zwei Tage müssen so furchtbar gewesen sein für Israel. Die haben so große Verluste gehabt, dass Moshe Dayan vors Fernsehen gehen wollte und sagen muss, ich gestehe die Niederlage ein. Und sie hat gesagt, wenn du das tust, erschieße ich dich persönlich. Die zwei Tage hat Israel überstanden. Militärisch haben sie den 73er Krieg auch gewonnen, moralisch gar nicht. Moralisch wusste jeder, sie sind jetzt Verteidiger, sind nicht mehr unverwundbar. Der Mossad hat völlig versagt, sie sind ein Volk wie jedes andere auch. Und als sie dann die Toten verließ, das ist in Israel Sitte und das ist ein guter Brauch, dass der Staatspräsident die Leute ehrt, die für das eigene Volk, warum auch immer, gefallen sind, bricht die eiserne Lady in Tränen aus. Und da weiß Israel, was ihm blüht. Sie sind eben ein verletzliches Volk und sie sind ein kleines Volk in einem kleinen Land. Und man war auf dem Boden der Realität angekommen. Der das Ganze damals gerettet hat und hätte retten können, war Anwar as-Sadat, von dem Herr Schmidt, von dem wir alle durchaus eine große Meinung haben, gesagt hat, er sei ein Held gewesen, er war auch einer. Er hat gesagt, ich laufe persönlich bis nach Jerusalem, wenn ich nur einen Soldaten rette und ich tausche Land gegen Frieden. Toller Frieden, der da gemacht worden ist. Ägypten kriegt das Land wieder, es herrscht Frieden zwischen Ägypten und Israel. Es hat nur einen dummen Zweck gehabt. Warum hat Anwar as-Sadat nicht für die Palästinenser gesprochen? Warum hat er das Palästinenserproblem nicht gelöst und nicht zur Bedingung gemacht? Es war so nahe dran, denn auf seiner Gegenseite war Begin und Begin war ein Hardliner, über den haben wir auch heute schon gesprochen. Und der fängt dann im Nachgang an, um seine Klientel zu beruhigen, diese ganzen vielen Siedlungen ganz, ganz viel deutlich stärker zu machen. Ist im Prinzip der Vater des Siedlungsbaus. Man kann das nicht anders sagen. So ist aus dem Frieden ein Separatfrieden geworden und aus einem vermeintlich positiven Situation eine ganz, ganz schwierige, weil der Siedlungsbau beginnt und weil wir in eine neue Rolle kommen. Und da stehen wir heute einfach schlicht und ergreifend. Ich lese Ihnen das lange nicht vor, was hier steht. Es gibt zwei ganz bedeutende Schreiben, die Offiziere und Soldaten ihrer Regierung geschrieben hat. Das ist das frühere von beiden, in denen die Soldaten und Offiziere sagen, hey, wir sterben für Israel. Wir würden immer kämpfen, aber wir kämpfen für ein Israel an den Außengrenzen und nicht dort, wo wir ein fremdes Volk bedrücken. Ihr könnt von uns alles verlangen, aber bitte nicht Besatzungssoldat zu sein. Und ich denke, das ist ein ganz springender Punkt, den muss man verdeutlichen. Und einige Leute haben das schon sehr früh gesehen. Das ist ja in den 70er Jahren schon. Und heutzutage merkt man eben, Israel wird nicht als der kleine David mehr anerkannt, der um seine Existenz kämpft. Das ist es Israel auch. Aber da ist es zunächst erstmal, es ist ein Besatzer von einem Land, das ihnen nicht gehört, und es wird mit den Leuten auch nicht zimperlich umgegangen, die dort leben, ob sie hinter der Mauer oder hinter der grünen Linie leben. Die Lebenschancen da hinten sind nicht wirklich gut und nicht groß. Und dann müssen wir über diesen Menschen reden. Warum kommt es dazu und wer steht auf der anderen Seite? Ich möchte Ihnen mal den Theodor Herzl der Palästinenser vorstellen. Das ist nämlich Mr. Palestine, und das ist der, der zwar ein politisches Chamäleon ist, aber gewusst hat und gerochen hat, wo es hingehen kann. Die Araber in dem heutigen Israel-Palästina hatten nämlich keine politische Zuordnung. So wie die Juden in aller Welt waren, aber kein Volk waren. So hat er ihnen gesagt: Leute, ihr seid nicht Südsyrer, ihr seid auch nicht Nordägypter. Hey Leute, ihr seid Palästinenser. Derjenige, der einen Staat gebildet hat und ein Staatsvolk gegründet hat, und den Namen übrigens auch etabliert hat für dieses Volk, das ist Yasser Arafat. Man mag von seiner Person viel oder wenig halten. Er hat im Brandenburger Tor gestanden, was ich ihm schwer übel nehme, und hat unsere Kommunisten unterstützt. Das nehme ich ihm noch mehr übel. Aber im Nahen Osten hat er eine große Rolle gespielt. Und wer ihn unterschätzt, unterschätzt auch die Dinge, die er positiv dort gemacht hat. Also er hat dem Volk, das namenlos war, einen Namen gegeben. Er hat den künftigen Staat einen Namen gegeben. Er hat überhaupt die Möglichkeit gemacht, dass wir da eine Staatsbildung haben. Er hat eine Gruppe von Menschen zu einem Staatsvolk gemacht. Das ist sein bleibender Verdienst. Und nun gut, dann kommen wir zur Situation, wo es Frieden hätten geben können, wo es auch vielleicht nicht leicht war, aber wo es möglich war, und zwar zwischen Rabin und zwischen Arafat. Und 94 hatten wir die Situation, wo auch Rabin deutlich gesagt hat, wir sind nicht notwendiger mehr ein Volk, das alleine lebt. Und es ist nicht mehr so, dass die ganze Welt gegen uns ist. Wir können vertrauen und wir können auch Frieden bieten. Und das war typisch orientalisch. Er hat das Staatsvolk gegründet und er konnte seinen Leuten sagen, von den 100%, die du forderst, biete ich dir 50. Aber sei froh, dass du sie hast. Und ich habe sie erkämpft und ich kann auch 50 hergeben. Früher war er der Knochenbrecher und der Bulldozer. Und er merkt, dass er Land gegen Frieden auch geben kann und geben muss. Ist derjenige, der den Sechstagekrieg 1967 geplant hat, während dann Moshe Dayan ihn geführt hat. Und er konnte seinen Leuten sagen, Leute, ich habe das geplant, ich habe es gewonnen, ich gebe es auch wieder her, so wie ich möchte. Leute, wir teilen. Und wir werden einen ehrlichen Frieden schaffen. Das wäre auch möglich gewesen, aber Sie haben es alle miterlebt, es ist nicht lange her, 95, 96. Terroristen brauchen keine Mehrheit. Das war einfach so, dass von beiden Seiten die Uneinsichtigen so viel Ärger gemacht haben, dass sie die Mitte weggebombt und weggebrochen haben. Das ist so die Situation heute. Es gibt genügend Friedenswillige. Aber wir werden sie nicht in Wahlurnen sehen, weil sie auch Angst haben vor der jeweiligen anderen Seite. Und da gibt es genügend, die von diesem Konflikt leben. Leider, leider, leider ist es eine Minderheit, aber sie kann eine Mehrheit stark beeinflussen. Das ist die Situation, in der wir stehen. Wir stehen heute in einem Archipel der Versprengten. Und deshalb möchte ich Ihnen in meinem letzten Bild einfach mal ein solches vielgestaltiges Teil zeigen und fragen, wo stehen wir heute und wie könnte die Zukunft aussehen? Erstens, wo stehen wir denn heute? Wir haben ein Land Israel, das ist jetzt das Weiße, das hat 73% der Fläche, das ist von der UNO so bestimmt und 1949 so unterschrieben im Waffenstillstand, damit soll das so bleiben. Wir haben 23% Westbank und Gazastreifen gemeinsam, der Gazastreifen ist zurückgegeben, aber die Westbank nicht. Und in dieser Westbank leben nun jüdische Siedler, aber natürlich vorwiegend muslimische Araber. Und die haben ein solches Archipel der Versprengten, diese grünen Gebiete gehören ihnen, Jericho, Ramallah, Nablus, das frühe Sichem, Jenin, Tulkarem, hier unten haben wir Hebron, hier Bethlehem und so weiter. Also Dinge, die sie selber beherrschen können, die sogenannte A-Zone. Darum gibt es eine B-Zone, so ein bisschen das Land ringsrum, hier dunkelblau. Aber das hellblaue und das dunkelblaue ist vollständig in israelischer Hand. So, und nun drängeln sich die Leute ringsherum. Da haben wir den guten Abu Mazen, den Minister, den Staatspräsidenten von Palästina, der ein ehrlicher Mittler ist, er ist im israelischen Teil geboren und sagt, wir wollen nicht mehr als die 23%, aber die wollen wir wirklich haben. Aber er hat es schwer, weil die Fatah jeden Kompromiss eingehen würde, aber sie bleibt immer mit leeren Händen da. Also in meinem Garten saßen, kam Herr Polenz von Deutschland, der Vorsitzende des politischen Ausschusses, hatte Leute eingeladen, ich durfte dabei sitzen und dann sagte einer von der Fatah, hören Sie mir auf, die Sache mit, zu erzählen, die da alles in Baskengebiet gewesen ist und beim Leuchtenden Pfad in Peru und in Nordirland. Ich weiß, dass die Konflikte erstickt worden, weil die Leute sich getroffen haben. Wir wollen doch auch die anderen treffen. Aber wenn wir jedes Mal vor unserem Volk von den Israelis mit leeren Händen zurückgeschickt werden, sind wir doch nichts. Und dann wird die Geschichte über uns hinweggehen. Das war mir ein eindrückliches Beispiel. Und so erlebt man auch die Fatah. Sie wird von der Hamas gejagt und gehetzt, weil sie nichts aufzuweisen hat. Alle Verhandlungserfolge verpuffen wie nichts. Wer steht dahinter? Dahinter steht natürlich auf der anderen Seite auch die Hamas. Die sagt, man muss gar nicht mit Israelis verhandeln. Verhandlungen gelten nicht. Die halten sich ja an nichts, also kämpfen wir. Wir haben sie aus dem Libanon rausgeworfen, indem sie viel mehr Tote hatten in der Besatzungszeit als bei der Eroberung. Wir haben sie aus der Sicherheitszone rausgeworfen, indem wir sie einfach dort kalt gemacht haben. Wir haben sie aus dem Gazastreifen rausgeworfen, weil wir ihnen so viele Tote beigebracht haben. Wir werden ihnen auch hier so viele Tote beibringen, bis sie alle nicht mehr da sind. Das ist natürlich eine schlimme Argumentation und Sie sehen, was uns blühen kann, wenn man dem einen Verhandler nichts in die Hand gibt. Es gibt noch andere und die werden anders verhandeln. Und es geht noch schlimmer. Sie können sich doch gerne mal den Herrn Nasrallah vorstellen. Das ist der, der im letzten Libanon-Krieg jeden Tag nach Israel 300 Raketen schicken konnte. Die haben zwar zum Großteil nicht getroffen, aber sie waren auch nicht abzuwehren. Und er hat sich hinterher als Kriegsheld und natürlich als Sieger des Krieges hergestellt und er war es auch. Israel hat starke Feinde und der stärkste ist natürlich der mit iranischen Mitteln ausgerüstete Hisbollah. Das ist eine politische Partei und eine Kämpfergruppe und die hat den Libanon im Griff. Also man sollte sich nicht so der Hoffnung hingeben, es ist schon immer gut gegangen. Das mag nur für Köln gelten. Für den Palästina, die Schlinge zieht sich um Israel zu. Sie können doch den Libanon sehen, Sie können den Gazastreifen sehen. Vielleicht bricht bald Ägypten weg. Was wird, wenn Syrien und Jordanien auch noch wegbricht? Dann haben wir echte Probleme damit. Und Sie werden sehen, dass Israel mit der starken Haltung, mit der es ist, kein Land gegen Frieden zu geben, so Schiffsbruch leiden wird. Was wird für Israel bleiben können? Netanyahu wird vertrauen müssen dem anderen und er wird Land gegen Frieden geben müssen und er wird alle 23% geben müssen. Wir haben im letzten Jahr, 2010, eine große Konferenz in Jerusalem gemacht und haben die Unterhändler eingeladen von beiden Seiten, von israelischer und von der palästinensischen Seite. Und was haben sie uns erzählt? Sie haben gesagt, guckt mal an, wir haben doch hier eine Mauer gebaut. Diese Mauer wird die spätere Grenze sein. Die Mauer ist nicht diese, sondern die ist tief in dieses Gebiet hineingebaut, vor allen Dingen hier im Ariel-Block, hier unten und um Jerusalem herum. Zum Großteil, sagen Sie, wird das von beiden Seiten auch akzeptiert, dass das die Grenze sein wird. Aber Israel muss für das Land, was es hier herausnimmt, weil es damit nämlich einen Großteil der Siedlungen rausschneidet, adäquates Land hergeben. Wo hat Israel Staatsland, das es hergeben kann? Hier unten im Gazastreifen und hier unten. Und nun verhandelt man. Es gibt drei Lösungen, können Sie auch im Internet nachlesen. Entweder man teilt von dieser Landmasse gesehen 3,6% Land weg oder 6,5 oder 11%. Da Israel nicht 11% von dieser Westbank austauschen kann, wird es wahrscheinlich auf 3,6 oder 6% auslaufen. Und dann hätte man hier etwas hergenommen und hätte das an besserer Stelle sehr fruchtbares Land, das ist wenig fruchtbares Land, hätte man dann hergegeben. Also man hätte einen Austausch gemacht. Man hätte einen zweiten Staat gegründet. Und das wird man auch heute Israel einfach deutlich sagen müssen, wenn es keinen palästinensischen Staat gibt, und zwar keinen freien palästinensischen Staat, wird es auch keinen Frieden geben. Das wird man mit den Millionen Menschen nicht machen können, sie ihrer Chancen und Zukunft hier hinten zu berauben und sie einfach weiter so zu behandeln, als seien sie in irgendwelchen Homelands da und können da nicht raus ohne irgendwelche Pässe und so weiter. Das funktioniert alles nicht. Also, wenn, muss es einen freien Staat Palästina geben und dieser freie Staat wird Land austauschen müssen. Was wird noch passieren? Wenn es Frieden geben muss, müssen auch die Flüchtlinge zurückkehren dürfen. Das sind eindeutige UNO-Forderungen, 181 und 242. Wie könnte das gehen? Die Unterhändler sagen, ja, das machen wir so. Also wir haben hier unten ein Staatsgebiet, das wir ausgetauscht haben, und wir haben hier ein Staatsgebiet, das wir ausgetauscht haben. Jetzt können die Flüchtlinge zurückkehren. Ein Großteil wird sowieso bleiben, wo es ist, und wird Entschädigung nehmen. Ich fände, das wäre gut angelegtes Geld, und das wird sowieso Europa, Amerika und natürlich die Ölnationen bezahlen müssen. Die anderen, die kommen, werden hier angesiedelt und gehen in dem Moment nach Israel. Wenn sie da sind, wird dieses Gebiet ausgetauscht und sie sind Palästina. Damit wäre auch da Gutes getan. Nun haben wir den großen Konflikt, wie wird es dann in Jerusalem sein? Und da sagten die Unterhändler, es gäbe zwei Lösungen. Die können Sie auch im Internet nachlesen. Die eine heißt, man baut eine dicke Mauer durch Altstadt für Jerusalem und zerstört die ganze Stadt. Also ich glaube, ich habe etwas von einer Länge von 12 Kilometern gelesen. Schlagen Sie mich nicht um 1 Kilometer, da hat man es aber zementiert. Es geht sogar bis so weit, dass der untere Teil des Haram esh-Scherif dann jüdisch wird. Man kann nämlich da unten durch, da steht noch der alte Tempel, jedenfalls in seinen Fundamenten, der zweite Tempel von Nehemia. Und oben drauf bleibt das dann der Haram esh-Scherif. Oder es gibt eine zweite Möglichkeit, dass man um Jerusalem herum eine Grenze zieht. Innen drin gibt es nur Polizei von beiden Seiten und außen herum hat jeder Staat sein Staatsgebiet und lässt rein, wen er will. Also dann hat man die Grenzen um Jerusalem herum geschoben, um die Altstadt, darum geht's. Ne? Das wären die drei Möglichkeiten, wie man das alles miteinander teilen könnte. Und das schien mir doch eine Möglichkeit, dass es im Einzelnen, wie das dann jede einzelne Teillösung aussehen muss, das habe ich jetzt auch nicht parat, aber es ist bis ins Einzelne ausgehandelt und dann haben wir gefragt, warum macht ihr es nicht? Ja, weil es niemand unterschreibt. Und das ist für mich jetzt gerade das große Problem. Wann gibt es nun in der Geschichte wieder eine Situation, wo es allen beiden Seiten so haarig wird, dass sie sagen, wir tauschen Land gegen Frieden? Und deshalb habe ich eben auch gerade gesagt, ich glaube, dass die Situation für Israel in den letzten 20 Jahren, wenn man von israelischer Seite denkt, schwieriger wird. Sie wird auch unangenehmer, weil die Leute einfach sagen, es ist nichts geschehen in den letzten 20, 30 Jahren. Wir glauben nicht mehr an eure Verhandlungsbereitschaft. Jetzt bewegt euch. Und deshalb wäre es ein gutes Beispiel, jetzt zu sagen, kommt Leute, wir haben das Land, aber wir wollen Frieden dafür. 23% sind euer, das ist euer Staatsgebiet, auch wenn das ausgetauscht wird. Darüber würde ja niemand protestieren. Das heißt also, es gibt Situationen, es gibt eine Möglichkeit, das zu lösen. Es gibt auch Situationen sicher, die das rechtfertigen, dass der eine oder andere das anpackt. Ich hoffe nur, dass es bald geschieht, solange man eben in Israel auch noch einen Verhandlungspartner hat, der nicht nur auf Krieg setzt. Und dann muss ich noch etwas zu diesem Herrn sagen, er ist ein Universitätsprofessor, es gibt ganz andere in der Hamas. Ich verstehe nicht, und das sage ich auch in Deutschland sehr offen, ich verstehe nicht, warum unsere Politik, auch unseres Landes, nicht mit der Hamas spricht. Man muss mit ihnen sprechen. Man hat sich auch ewig geziert, mit der PLO zu sprechen. Wenn man sie in die Verantwortung nimmt, können sie auch nicht mehr so radikal bleiben, wie sie sind. Und demzufolge, lasst sie nicht draußen stehen, bindet sie ein, zeigt ihnen vom eigenen Volk, dass sie Verantwortung tragen müssen, dass sie auch Kompromisse machen müssen. Und dann würde es vielleicht eine Zukunft geben. So, vielleicht haben Sie die viel besseren Ideen und wir lösen heute Abend den Konflikt. Das wäre doch noch eine gute Lösung dabei.